Johannes, zum vierten heute Abend. Und nachdem wir heute Morgen uns dann doch wieder auch eine ganze Reihe von Kapiteln im Überblick gegönnt haben und nachher dann im Ende von Kapitel 4 noch diese eine Geschichte uns etwas näher angeschaut haben, möchte ich heute Abend mit euch einfach bei einer Geschichte bleiben. Eine Gute-Nacht-Geschichte à la Johannes. Und zwar Kapitel 5, die erste Geschichte, die ersten Verse, so ein längerer Text, dem wir einfach folgen. Und mit diesem Kapitel 5, einfach als Hinweis auf eure Gliederung, gehen wir in den zweiten Unterteil des großen ersten Teils, wo Jesus sich der Welt offenbart. Und nachdem er in den ersten Kapiteln jetzt bis Kapitel 4 sich gezeigt hat und Reaktionen des Glaubens vorfand, kommen wir jetzt in eine Phase, wo auf seine Aktion, auf seine Verkündigung nicht nur Glaube entsteht, sondern es kommt auch Konfrontation. Und so kommen wir da langsam auch in diese Begegnungen hinein, wo wir merken, an Jesus scheiden sich auch die Geister. Aber indem wir heute Morgen schon eine Heilungsgeschichte gesehen haben, wo wir gesehen haben, Jesus spricht nur ein Wort und dieser Sohn des Kranken, Hauptmanns oder königlichen Beamten wird heil. Wollen wir heute Abend dieser Frage noch ein wenig mehr nachgehen, was denn Gesundheit und was Heilung bedeutet? Und da wird uns diese Geschichte mit hineinnehmen in Kapitel 5. Und ich möchte vorab vielleicht uns den Satz in Erinnerung rufen, den wir oft hören, vielleicht selber auch öfters mal sagen: Hauptsache gesund. Hauptsache gesund. Was ist denn mit all denen, die nicht gesund sind und nicht gesund werden? Mit vielen, vielen Menschen dieser Welt, die die Vorzüge unseres Gesundheitssystems nicht haben. Was ist denn überhaupt Gesundheit? Von welcher Gesundheit reden wir? Ist körperliche Gesundheit alles, was es braucht? Das ist eine Diskussion auch jetzt in der Corona-Phase. Welche Gesundheit gilt es denn zu schützen? Sind wir denn nur Körper? Sind wir nicht vielleicht auch Seele? Was ist mit der Einsamkeit, mit der Angst, mit vielen seelischen Erkrankungen, die den Menschen ausmachen? Und nicht zuletzt, was ist mit geistlicher, spiritueller Krankheit? Also Hauptsache gesund ist ein Satz, den ich mal so über diesen Text stellen möchte, und wir werden sehen, dass uns Jesus da hineinführt und zeigt, dass Gesundheit durchaus komplexer ist und dass auch Heilung nicht unbedingt nur auf Knopfdruck geschieht. Wenn Jesus manchmal nicht auf Bitte hin sofort heilt, kann das seinen guten Grund haben, weil auch Heilungsprozesse mitunter ihre Zeit brauchen. Heilung, Gesundheit, Stichwort für heute Abend, und wir lesen uns hinein in Kapitel 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Johannes nimmt uns also nach den vorherigen Geschichten gleich mit. Danach, wonach? Nach dieser Heilung in Kana, dieser doppelten Zeichenhandlung in Kana mit den erklärenden Texten dazwischen, haben wir heute Morgen gesehen. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und wieder nimmt uns Johannes gleich im ersten Satz mit dorthin, wo er uns immer mit hinnimmt, weil er uns dort sehen will, uns da haben will. In Jerusalem ist für ihn das Ziel. Da gehört alles hin und immer wieder erinnert er uns daran. Und so sieht er jetzt auch Jesus wieder hinaufziehen nach Jerusalem. Und überhaupt dieser nächste Abschnitt spielt hauptsächlich in Jerusalem, dort, wo nachher auch der Höhepunkt des Heils geschehen wird, rund um die Ostergeschehnisse. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda, das sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Johannes führt uns mit Jesus sofort in den Ort, wo es Jesus hinzieht. Interessant, dass es ihn in Jerusalem diesmal nicht in den Tempel zieht, wie in Kapitel 2. Es zieht ihn nach Bethesda, an diesen Ort, der bekannt war als den Ort, als der Ort, wo einfach die Kranken lagen, wo eine große Not herrschte. Bethesda heißt übersetzt Ort der Barmherzigkeit. Das war ein Krankenhaus, das war ein Pflegeort, wo man auf die Bedürftigen der Gesellschaft stieß, auf die Kranken und auf die halt entweder begleitet wurden, versorgt wurden oder auch nicht. Es lag dort aber ein Mann, Vers 5, oder ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Und Johannes zeigt uns, dass es Jesus an solche Orte zieht, da wo die Not zu Hause ist, da ist Jesus in seinem Element. Es zieht ihn zu den Menschen in ihrer Not, zu den Kranken und auch zu den Vergessenen. Wir werden sehen, dass dieser Mann dort 38 Jahre lang lag und er sagt, er klagt über sein Leid, nicht nur körperlich, er klagt, ich habe keinen Menschen, der mich versorgt. Ja, das gibt es. Auch in unserer Gesellschaft, wir können zwar Menschen technisch, medizinisch bestens versorgen, aber was ist denn, wie wir es auch erleben bei uns, mit Menschen, die überhaupt keine Angehörigen haben oder wenn sie welche haben, die sich nicht kümmern? Vereinsamte Menschen, auch Corona hat natürlich viele Menschen in Krankenhäusern, in alten Pflegeheimen vereinsamen lassen, wenn keiner kommen durfte oder keiner kommen wollte. Und hier kommt Jesus hin in diesen Ort der Krankheit, da wo die Krankheit zu Hause ist. Und er sieht diesen einen Menschen und es fokussiert sich jetzt alles auf diesen einen Menschen, der seit 38 Jahren krank dort lag. Mehr wissen wir nicht von diesem Mann. Alles, was wir von ihm wissen, ist, dass er krank ist und dass er niemanden hat. Und wenn ich das so lese, dann erweckt das bei mir den Eindruck, dass diese Krankheit seine Identität ausgemacht hat. Das hat diesen Mann ausgemacht. Ich bin krank, das bin ich, das ist meine Identität. Und wir werden sehen, dass das gar nicht so unwesentlich ist. Denn man kann durchaus auch an seiner Krankheit und an seiner Problematik hängen bleiben. Man kann sich damit so identifizieren, dass man vielleicht gar nicht unbedingt auch in der Lage ist, sich Veränderung zu gönnen. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Was ist denn das für eine Frage, Jesus? Als ob ich nicht gesund werden will. Warum stellt Jesus diese Frage? Willst du gesund werden? Könnte es sein, dass Jesus Gründe sieht, die vielleicht diesen Mann davon abhalten könnten, gesund zu werden? Könnte es sein, dass Jesus sagt, überlegst dir gut, ob du den Preis zahlen möchtest, den dein Gesundwerden mit sich bringt? Denn wir müssen uns ein bisschen in die Lage hineinversetzen. Er hatte zwar niemanden, der sich um ihn gekümmert hat, und trotzdem war er ja versorgt. Er hat ja gegessen. Er musste ja auch gepflegt werden. Irgendjemand muss da gewesen sein. Dieser Mann hat 38 Jahre ja leben können. Irgendwas muss ja schon passiert sein. Und was er auf jeden Fall nicht konnte, war seinen eigenen Unterhalt verdienen. Und die Frage ist jetzt, die Jesus ihm stellt, bist du dir bewusst, dass es dich etwas kosten wird, wenn ich dich heile? Was bist du bereit zu investieren dafür, dass ich dich heile? Was willst du dich das kosten lassen, gehen zu können und gesund zu sein? Was könnte dir das kosten? Das bedeutet, dass er plötzlich in der Gesellschaft sich in einer ganz normalen Weise bewähren müsste. Er müsste arbeiten gehen. Hat er 38 Jahre lang nicht gemacht. Der Arbeitsmarkt, das weiß ich, wie leicht das gewesen wäre für ihn, Arbeit zu finden nach so langer Zeit, wenn man gewohnt war, versorgt zu werden. Das ist vielleicht auch eine Frage der Identität, ihr Lieben. Dieser Mann hat sich so lange auch in dieser Opferrolle, in dieser Situation gewusst, dass er sich selbst gar nicht vorstellen konnte, wer bin ich denn ohne die Krankheit? Wer bin ich denn, wenn ich gesund bin? Das kann einen durchaus in eine Identitätskrise führen. Jesus fragt ihn, willst du tatsächlich gesund werden? Weil er sagt, überleg dir gut, ob du dafür Verantwortung übernehmen möchtest. für das, was ich dir tun kann. Und spannend ist jetzt, wie der Kranke antwortet. Er sagt in Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Interessant, dass er nicht antwortet auf die Frage Jesu. Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Und er fängt an zu klagen. Das hat Jesus ihn gar nicht gefragt. Er fängt an, sich zu beschweren und er wirft sozusagen, er delegiert die Verantwortung für seine Situation auf andere. Andere waren nicht da. Interessant ist, dass Jesus aber nicht die anderen anspricht. Er meint ihn. Und das ist die Gefahr, in der wir oft stehen, dass wir vielleicht auch an den Problemen, die uns ausmachen, das muss ja keine Krankheit sein, das können andere Begrenzungen sein, Lebenssituationen, die uns so einengen, die wir gerne anders hätten. Und wenn Jesus da uns begegnet, dann fragt er uns auch, bist du bereit, auch Verantwortung zu übernehmen für deinen Teil des Ganzen? Überleg dir gut, was das bedeutet, wenn ich in dein Leben einwirke. Auf jeden Fall, er beantwortet das nicht. Er steht so ein bisschen in der Gefahr, das zu delegieren. Und überhaupt wirkt mir dieser Mensch wie jemand, der nicht gerade die beste Laune verbreitet, kann man ihm auch nicht verübeln nach so einer langen Zeit der Krankheit. Und ich glaube, dass seine Krankheit inzwischen nicht nur körperlich war, dass da eine seelische Verfassung war, die nicht gesund war. Und Jesus sieht eben nicht nur die körperliche Verfassung, er sieht auch die Seele. Entschuldigung, ja? Es kann auch sein, dass er mit seinem Leben abgeschlossen hat, genau. Willst du überhaupt noch normal leben? Hast du Lebensfreude? Und das ist ja, was uns auch die Mediziner und auch die Therapeuten heute sagen, das ist so wichtig und entscheidend. Entscheidend ist die Frage, ob derjenige, der krank ist, auch sich helfen lassen will. Ich habe euch heute Morgen von unserer anderen Tochter erzählt, die eben mit ihrer Magersucht krank war. Und das große Geschenk in ihrer Situation war, dass sie sich helfen lassen wollte. Von Anfang an sagte, Papa, ich brauche euch. Ich brauche Hilfe. Und deshalb sind wir Gott so dankbar, dass sie auch in relativ schneller Zeit auch durch diese so furchtbare Krankheit hindurchgehen durfte. Aber die Frage ist, willst du dir helfen lassen? Und wenn der Patient keine Verantwortung übernimmt, kann der Arzt und der Therapeut noch so gut sein. Er kann sogar Jesus heißen. Wenn wir nicht wollen, dann begrenzen wir auch das Handeln Gottes an uns. Ja? Ganz spannend. Dann kommt Jesus daher und das ist jetzt so schön, wie Jesus reagiert. Er fängt nicht an zu diskutieren, er will ihm auch nicht seine falschen Motive jetzt aufzeigen. Jesus handelt einfach und er schafft Fakten. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Das finde ich so großartig, wie das Johannes immer wieder sagt. Denn das ist eigentlich das Echo zu dem alttestamentlichen Wort, was der Herr sagt, es geschieht. Der Herr redet und es geschieht. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Was er sagt, schafft Wirklichkeiten. An seinem Reden werden Dinge gesund und entsteht Leben. Und so macht er das als Echo hier. Ein Satz, Jesus sprach zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und das Echo ist, sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Da, wo das Reden Jesu auf unseren Glauben stößt, da geschieht ein Wunder. Da handelt Gott. Und so ist es hier. Also der Mann hat zumindest genug Glauben, um auf dieses Wort hin tatsächlich aufzustehen und zu gehen. Er beweist also, dass er tatsächlich auch gesund werden will. Das finde ich schon mal großartig. Er steht auf und er geht. Das heißt, er hat offenbar doch lange genug drauf gewartet und nimmt dann sein Bett und wird geheilt. Und dann kommt eine Passage hier mit den Juden. Die lassen wir gerade noch mal aus. Aber dann sehen wir in Vers 14, wie die Geschichte unmittelbar mit Jesus und diesem Geheilten weitergeht. Denn offenbar war inzwischen der Geheilte einfach gegangen, hatte sich auch bei Jesus nicht bedankt. Und jetzt ist die Frage, Na, ich muss doch noch von oben lesen, entschuldigt, weil den Kontext brauchen wir. Wir lesen das mal ab Vers 9 am Ende. Es war aber an dem Tag Schabbat. Und Vers 10, da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Schabbat, du darfst dein Bett nicht tragen, der arme Mann. Auf das kommen wir nachher noch zu sprechen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Und da fragten sie ihn: Wer ist denn der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Dieser Mann hatte Jesus erlebt, aber er konnte ihn noch nicht einmal beim Namen nennen. Das finde ich spannend. Und wisst ihr, dass Jesus das tatsächlich immer wieder tut? Dass auch Menschen, die ihn nicht beim Namen nennen können, die nicht wissen, wer er ist, mitunter auch in den Genuss kommen, seine Kraft zu erleben, geheilt zu werden, immer auch in dem Wunsch Jesu, aus dem heraus Glauben zu wecken und diese Menschen weiterzuführen. Und Jesus hat diesen Mann geheilt, obwohl er ihm gar nicht groß sagen konnte, ob er gesund werden will, obwohl er offenbar auch gar kein großes Interesse hat zu wissen, wer ist das jetzt? Ihm war wichtig, Hauptsache gesund. Hauptsache ich gehe wieder. Ich bin unterwegs. Aber Jesus ist noch nicht fertig mit ihm. Weil Jesus sagt, die körperliche Heilung ist noch nicht alles. Und deshalb heißt es jetzt hier in Vers 14, danach fand ihn Jesus. Jesus geht auf die Suche nach diesem Mann. Die Masse hat ihn erstmal ein bisschen verloren gehen lassen. Das ist ja das Problem bei Jesus immer gewesen, dass sich die Masse immer zu ihm gedrängt hat, während sein Herz immer die Einzelnen gesucht hat. Und hier, nachdem Jesus mal sich irgendwie vor der Masse gerettet hat, sucht er diesen Menschen wieder auf und findet ihn im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, körperlich, du gehst wieder, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das heißt, Jesus sagt ihm: Gesundheit ist nicht zu begrenzen auf deine körperliche Verfassung, auch nicht unbedingt nur auf deine seelische Verfassung, sondern offenbar auch auf deine geistliche Verfassung, wenn wir werden sehen, dass Jesus von dem aus dann nachher in ganz starke Thematik hineinkommt. Wir lesen mal weiter. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Jetzt wusste er endlich den Namen dazu. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Schabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Und darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch noch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Aha, also das, was Jesus tut, will zeigen, wer er ist. Und die Leute merken, er sagt damit, dass er Gottes Sohn ist und er sagt, ihr habt die Botschaft verstanden. Das will ich damit sagen. Aber ich möchte weiterlesen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Ich habe gerade erst angefangen, mich zu zeigen. Ganz spannend. Wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn Vater und Sohn sind eins. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurch gedrungen. Ich will soweit mal das gelesen haben. Ihr könnt es auch noch für euch selber weiterlesen. Ich habe das jetzt bewusst gelesen, weil das, was wir hier im Anhang der Geschichte hören, hat einen direkten Bezug zu dem, was wir gerade in Vers 14 angedeutet gesehen haben im Gespräch Jesu mit diesem kranken Mann. Vers 14, wo er ihm sagt, ich muss dir noch etwas hinzufügen. Es ist, dein Leben ist mehr als nur körperlich oder auch seelische Gesundheit. Du musst aufpassen, dass du die spirituelle Ebene nicht vergisst. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Ja, was meint Jesus damit? Und ich kann das nur so verstehen, dass er damit schon andeutet, was er nachher sagen wird, weil er sagt, weißt du, ich bin gekommen, um zu heilen und zu helfen, und zwar körperlich, seelisch, aber vor allem geistlich, um Menschen in eine neue Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen, mit Gott, und ihn dadurch auch vor dem Gericht Gottes zu retten. Denn das Schlimmste, was einem Menschen geschehen kann, ist nicht, dass er körperlich krank ist. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn er nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt und wenn der eigentlich als Retter gekommen ist, sprich Jesus der Sohn, schließlich der Richter werden muss. Und Jesus stellt sich vor als der als Retter kommt, aber auch Richter sein wird. Er sagt, der Vater hat dem Sohn das Gericht übergeben. Ich entscheide auch über ewiges Leben oder ewiges Gericht. Und deshalb sagt er diesem Mann, deine Frage der Gesundheit darf nicht aufhören bei der körperlichen und seelischen Dimension. Das geht weiter ins Geistliche. Und deshalb sündige hinfort nicht mehr. Sprich, finde einen richtigen Umgang mit der Sünde. Ich denke, wir dürften uns alle darin einig sein, dass Jesus nicht erwartet, dass ich nicht mehr sündigen kann. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon den Status erreicht hat, dass er so geheiligt ist, dass er weiß, Sünde ist für mich keine Option mehr. Man erzählt ja die Anekdote vom Spurgeon, der irgendwann mal so einen Mann traf, der sich sicher war, dass die Heiligung bei ihm schon so gegriffen hatte, und er groß gestrahlt hat und dem Spurgeon sagte, lieber Spurgeon, ich möchte Ihnen sagen, ich bin so dankbar, dass ich vom Geist so durchdrängt bin und so geheiligt bin, ich bin nicht mehr sündig. Ich bin schon vollkommen. Und Spurgeon nur schmunzelt, das nächste Glas Wasser nimmt und ihm das ins Gesicht kippt, und der Mann anfängt zu fluchen. Und Spurgeon sagt, Bruder, ich glaube, da hat der Heilige Geist doch noch etwas Arbeit bei Ihnen. Jesus kann nicht meinen, dass er sagt, ich erwarte von dir ab heute, dass du nicht mehr sündigst. Er sagt damit, ich will, dass du lernst, den richtigen Umgang mit der Sünde zu haben, dass du der Sünde nicht mehr den Raum gibst, den sie normalerweise hat. Nämlich, dass sie dich krank macht, dass sie dich bindet, dass sie dich dominiert und dich bestimmt. Dafür ist der Sohn gekommen, dass er dich frei macht von der Macht der Sünde. Und wie bändigen wir die Sünde? Unter anderem durch Vergebung, durch Buße. Deshalb sagt Luther in seiner ersten von diesen vielen Thesen, sagt er, das Leben des Christen soll eine beständige Buße sein. Ihr Lieben, mit Buße und auch mit dem Bekennen unserer Schuld brechen wir die Kraft der Sünde. Das meint Jesus damit, das ist meine Überzeugung. Er sagt, finde in deiner Beziehung zu mir das richtige Mittel, um der Sünde ihre Macht in deinem Leben zu nehmen, denn was wirklich krank macht, ist die Sünde. Natürlich können wir da jetzt auch theologisch etwas weitere Kreise ziehen und können sagen, kommt Krankheit nicht ursprünglich durch die Sünde in die Welt? Das ist schon so, dass ursprünglich auch Krankheit und die Macht des Todes in dieser Welt eigentlich sich der Sünde verdankt. Das heißt, Jesus führt auf die Wurzel zurück. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Krankheit in jedem Leben auf eine eigene individuelle Sünde zurückzuführen ist. Das will ich nicht damit sagen. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und viel von der Not, mit der wir zu tun haben, hat mit dem Fehlverhalten anderer Menschen oder auch von uns zu tun. Und deshalb auch da, wenn ich erleben darf, auch dass Menschen frei werden, ob es körperlich, seelisch oder auch geistlich ist, komme ich nie um das herum, dass ich sie zunächst auch in die Verantwortung führen muss und fragen muss, was bist du bereit, in Verantwortung zu tragen? Und für das, wo du auch im Fehlverhalten weißt in deinem Leben, das darfst du bekennen, das darfst du benennen. Und so führt Jesus an diesen wunden Punkt. Und da muss er hinführen, denn er weiß, dass da das eigentliche Problem begraben liegt. Also, Hauptsache gesund, wir merken, das ist schon wirklich relativ. Und wisst ihr, es gibt manche kranke Menschen körperlich, die geistlich unfassbar gesund sind. Und ich habe festgestellt, dass manchmal auch unsere Krankheiten etwas sind, das der geistlichen Gesundheit mehr dient als körperliche Gesundheit. Und wisst ihr, warum Jesus manchmal nicht heilt? Weil er Prioritäten setzt. Und er sagt, weißt du, manchmal dient mir deine Krankheit besser als deine Gesundheit. Jesus hat uns als ganzen Menschen im Blick. Und er weiß auch, dass unsere persönlichen Prozesse und auch dass die Übernahme von Verantwortung oft prozesshaft ist. Und das, was man so gerne hätte, ist so dieses Gebet und schnelle Heilung, was wir auch immer wieder erleben. Das hätten wir gern immer so. Aber Jesus will uns nicht aus diesen wichtigen und notwendigen Prozessen rausholen. So, und dann muss ich auch noch ein Wort verlieren über diese komischen Vögel, könnte man da sagen, die diesen Geheilten da treffen und sich überhaupt nicht mitfreuen können. Über den, der gerade Heilung erlebt hat, der Jesus erlebt hat, der ein Wunder erlebt hat. Anstatt, dass sie sagen, Halleluja, was ist Gott gut. Sagen die dem, du darfst dann gar nicht geheilt werden, du darfst gar nicht gehen, es ist Schabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Und der Mann, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Sag mal, hallo? Hallo, ich bin gerade geheilt worden nach 38 Jahren. Habt ihr nicht die Freiheit, euch mitzufreuen? Und sie sagt, nein, denn wir sind die Rechtgläubigen. Wir wissen es besser als Jesus. Und wisst ihr, ich glaube, dass da uns Johannes auch eine andere Art von Krankheit aufzeigt. Das ist eine geistliche, eine religiöse Krankheit. Eine Gebundenheit in krankhaften religiösen Strukturen, die keinen Raum lassen für die befreiende Wirkkraft des Heiligen Geistes und von Jesus. Und wir können natürlich sagen, das waren die Juden damals. Das ist die bequemste Variante. Und das waren sie ja auch. Ich stelle nur fest, dass dieses Phänomen sich nicht nur an den Juden festmacht. Das können wir alle. Für uns kann unser Glaube, sogar unser christlicher Glaube, kann mitunter fast zu einem Gefängnis werden, zu einer Art und Weise, die uns die Freiheit raubt, uns mitzufreuen an dem, was Jesus tut. Und Jesus sagt, es gibt eine krankmachende und eine krankhafte Art der Religiosität. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt. Ich kann euch nach meinen bescheidenen 49 Jahren schon auch ein paar Geschichten erzählen, wo Glaube oder falsch verstandener Glaube krankhaft macht. Und Jesus kommt nicht nur, um körperlich zu heilen, seelisch, er will geistlich auch nicht nur heilen, indem er Leute rettet, er will einfach auch geistliche, religiöse Gesundheit bringen, Menschen freisetzen. Und deshalb kommt er jetzt hier auch in diesen Streitdialog mit diesen Juden hinein und sie merken jetzt, dieser Jesus stört unser System. Oh ja, und das ist nun mal so. Nicht, dass Jesus was gegen Systeme hat, aber er bewegt sich in den Systemen, er bewegt sich außerhalb der Systeme, aber Jesus ist vor allem in kein System zu packen. Und er ist nämlich der Herr des Schabbats. Und das wollen sie nicht wahrhaben, denn er sagt jetzt, er nimmt eine Verantwortung in Anspruch für sich, wo er sagt, ich bin hier der Herr des Schabbats und er spricht von seinem Vater und er macht sich eins mit dem Vater und die Juden verstehen ihn. Er sagt damit, wer seid ihr, dass ihr mir als Schöpfergott solche Grenzen aufsetzen wollt, dass ihr gesetzlicher seid als ich? Und das ist auch so eine mahnende Stimme dieser Geschichte. Hauptsache gesund. Ja, Hauptsache ist, dass Jesus hinein wirken darf und Freiheit bringen darf und Heilung hineinbringen darf, in welchem Bereich auch immer ich diese gerade brauche. Wichtig ist, dass ich Jesus zulasse und sein Wort zulasse. Er ist gekommen, um Leben zu stiften, um Freiheit zu bringen, um zu heilen. Aber er nimmt uns nicht aus unserer Verantwortung heraus. Das ist die Botschaft dieser Geschichte heute Abend. Gibt es da von eurer Seite noch Anmerkungen, Ergänzungen, Beschwerden? Ich bin übrigens ein Freund von Beschwerden. Ich sage immer, glaubt nicht alles, was hier vorhin gesagt wird. Prüft es selber nach. Und da können wir gerne auch ins Gespräch kommen. Ich war heute Nachmittag in der Seniorenwohnanlage nebenan, das war so erquickend, da ins Gespräch zu kommen, auch nachher. Es war wunderschön. Darf auch hier Raum sein. Nach 3 Tagen sind wir etwas warm miteinander. Also wenn jemand da etwas loswerden will, gerade 1, 2 Beiträge, möchte jemand was sagen, ergänzen, fragen? Es ist ja so, auch Heilung, ihr Lieben, Wenn wir heil werden, wenn wir gerettet werden, sind wir geistlich gerettet. Aber wir haben seelische Muster, die wir eingeübt haben als Menschen. Wir haben Denkmuster, Gefühlsmuster und Entscheidungsmuster, die lassen sich mit einer Wiedergeburt nicht einfach aus der Welt bringen. Das ist der Heiligungsprozess, wo Jesus uns als Lehrer, als gnädiger Lehrer in eine Schule nimmt und wir lernen dürfen, um zu denken, um zu fühlen, um zu entscheiden, neue Muster aneignen. Und das ist einfach ein Lernprozess, der Wachstum braucht. Und meine Formel für diesen Wachstumsprozess lautet Zeit plus Schmerz. Es ist nicht, weil ich so weise bin, es ist nur, weil ich beobachte. So ist das Leben offenbar. Dass Jesus das auf eine Formel bringt, Zeit plus Schmerz und mittendrin viel Gnade. Aber und Verantwortung unsererseits. Aber das, wir haben es gestern Abend, haben wir es in der Gesprächsrunde noch im Gartensaal hinten so gehabt, über das, dass unsere aktuelle Christenheit sehr stark von der diesseitigen Dimension des Glaubens geprägt ist. Was erwarten wir vom Glauben für hier und heute und jetzt? Ist ja auch berechtigt. Nur wir haben die andere Seite verloren, die Jenseits oder diese Hoffnung auf die Ewigkeit, die ewige Perspektive. Gerade auch bei Corona, natürlich, wenn die Angst auch um Gesundheit da ist, würde ich mir wünschen, dass wir Christen uns wieder ganz neu besinnen, dass der Tod nicht das größte Drama ist für uns. Ja, dass wir eigentlich wissen, dass wir den Tod nicht fürchten müssen. Dass wir heute schon Anteil haben am Leben, am ewigen Leben. Und wenn Gott mir heute mein Leben nimmt, dann weiß ich, das ist nicht alles. Und das ist, wir dürfen uns nicht da hineinflüchten ins Jenseits. Das ist krank, das ist falsch. Aber wir dürfen uns auch nicht nur ins Diesseits flüchten. Und ich glaube, dass Krisen unseres Lebens, gerade auch Konfrontation mit dem Tod, ganz, ganz heilsam sind. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Nicht nur, damit wir klug werden, sondern vielleicht Klugheit bedeutet, nicht einfach alles von diesem Leben erwarten müssen. Ja, aber dass sowas natürlich im Einzelfall unfassbar schwer ist. Und dass an solchen Situationen auch in der Seelsorge solche weisen Predigten jetzt nicht hält, sondern einfach mal mitweint und mitfragt und mittrauert, das ist natürlich klar. Und Jesus ist der Erste, der mitweint. Ja. Aber
gerade auch bei psychischen Episoden denke ich das oft. Und dann kann das trotz allem Schmerzen eine wertvolle Zeit werden.
Ist so. Das ist auch die Lektion, die wir damals hatten in dieser Krankheitsphase. Wenn eine Tochter an der Magersucht erkrankt, dann können die Eltern nicht einfach erwarten, dass die Tochter von anderen einfach gesund gemacht wird und zurückkommt, sondern es braucht die Systemik der Familie. Und das war unsere Frage. Was dürften wir daraus lernen? Und was meint ihr, was wir da entdeckt haben über uns selbst? Und wie nah wir plötzlich bei uns selber waren und merkten, da müssen wir auch manches neu denken, manches neu einüben, manches neu strukturieren. Wir haben unheimlich viel gelernt. Auch wenn wir sagen, wir würden das keinem gönnen. Aber es ist eine Riesenressource geworden, weil es eben so vieles auch aufwirbelt, was man sonst nicht sehen möchte oder nicht sieht. Vielen Dank.
Weil man auch nicht sehen kann.
Nicht sehen kann. Und es ist ja auch gut, dass Gott uns nicht überfordert in den Dingen. Ja, ist so wunderbar, dass er auch weiß, was er jedem zumuten kann. Wenn ich immer alles sehen würde, was über mich zu sehen wäre, das würde ich ja gar nicht aushalten. Es spricht schon sehr für Jesus, dass er es alles sieht und mich aushält. Aber er weiß, Daniel, das schaffst du gar nicht. Das kann ich dir nur portionsweise zumuten, was da über dich zu entdecken wäre. Wie gut, dass wir nicht alles auf einmal sehen können über uns selbst. Aber ich muss auch noch an den einen Satz denken, dass man im Englischen das so gern sagt, dass Krisen uns entweder better or bitter machen. Und das ist das eben, ja, dass uns die schweren Zeiten unseres Lebens entweder wachsen lassen oder sie lassen uns verbittern. Und das soll natürlich nicht geschehen. Wir wollen wirklich mitten in den Krisen unseres Lebens Raum lassen für die Gnade und für Jesus. Und sein Wunsch ist nicht, dass wir daran verbittern oder hart werden, sondern dass wir ihn gerade darin umso mehr in seiner heilenden Kraft, in seiner Güte und Freundlichkeit erleben und zulassen. Und deshalb, ich sag dann schon auch gerne, also wir sollten diese Krisen nicht suchen. Wir Christen sollten nicht auf die Suche gehen nach Krisen. Das will ja keiner. Das wäre ungesund. Das wäre unnormal. Aber warten, sie suchen dich schon irgendwann. Und wenn sie dich suchen, sie nicht verweigern und sie nicht verdrängen. Also keine Krisen suchen, aber wenn sie kommen, sie zulassen. Ja gut, ihr Lieben, Mensch, da haben wir schon wieder ein ordentliches Paket bekommen vom Johannes. Gehen wir ins Gebet nochmal und sagen unserem Herrn Danke dafür und dann können wir in die Nacht gehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Abend in diese Begegnung mit diesem Mann hineingenommen hast und dass du uns an seinem Schicksal hast teilhaben lassen heute Abend. Und wir können das nur erahnen, was es für diesen Mann bedeutet hat, 38 Jahre lang auf die Heilung zu warten, einsam zu sein, vielleicht auch verbittert zu werden. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns heute Abend diese Geschichte erzählt hast, weil du auch damit uns meinst und uns im Blick hast. Danke, dass du vor lauter Masse den Einzelnen nicht übersiehst und dass du dem Einzelnen nachgehst, gerade dort, wo die Not zu Hause ist und wo wir durch Krisenzeiten gehen. Jesus, es zieht dich irgendwie zu diesen Orten des Elends. Und danke, dass du in dieser Welt gerade dort bist, wo das Elend am größten ist und am lautesten schreit. Ob es heute aktuell in Afghanistan ist, ob es in den Flüchtlingscamps ist und sonst wo, Herr Jesus, in familiären Nöten, in Krankenhäusern, Herr Jesus, da bist du. Und da läuft deine Liebe zur Bestform auf. Da zieht es sich hin und dafür danken wir dir. Du bist gekommen, um selig zu machen und zu retten, was verloren ist, um zu heilen, was krank ist. Du bist der Heiler und der Retter und dafür danken wir dir. Und danke, dass du uns heilen möchtest und heilen kannst, dass du es tust, aber dass du es nicht ohne uns tust, dass du uns auch in die Verantwortung rufst. Und wir danken dir, dass du in unserem Leben auch immer wieder hineingewirkt hast und wir wollen dir an dieser Stelle Danke sagen für alle Heilung, die du gegeben hast. Und wollen aber auch den Mut haben, zu danken für Krisen, die du uns zugemutet hast. Weil wir wissen, dass du nicht nur unsere körperliche Verfassung im Blick hast, sondern uns an Seele und Geist wachsen lassen möchtest. Und wir wollen dir Danke sagen für das, was auch Krisen mit uns gemacht haben, in deiner Hand, da wo du mit deiner Gnade hineinwirken konntest. Und ich möchte gerade heute Abend für die beten, die vielleicht auch durch solche Krisen gehen, dass du sie anrührst mit deinem Frieden, dass du sie segnest und dass du sie erleben lässt, dass du tatsächlich Veränderungen bringst, dass du heilst, dass du hilfst, dass du gerne hilfst. Jesus, und wir wollen dich auch bitten, dass du auch unseren Glauben, unsere Frömmigkeit durchleuchtest und dass du hineintrittst und da, wo die Systemik unseres Glaubens und unseres Lebens dich verhindert, da bitten wir dich, störe uns. Da bitten wir dich, befreie uns aus Mustern, die ungesund sind. Aus Mustern, die deine Freiheit und deine Heilung verweigern wollen. Wir möchten Raum schaffen für deinen Geist, für deine Wirkkraft, für deine Heilung, für dich, Herr Jesus. Und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dazu Mut machst. Danke dir, Herr, dass du uns mit dieser Portion in die Nacht gehen lässt und dass wir mit dir rechnen dürfen für die Nacht und auch für den morgigen Tag. Danke von ganzem Herzen, dass du da bist und dass wir ja darin große Ruhe finden dürfen. Amen.